Du hörst den Become Stronger Podcast. Wir starten in das neue Jahr mit einer Folge zusammen mit Stefan Ort. Und in dieser Folge geht es um die größten Mythen, Unsinnigkeiten und Probleme in der Fitnessindustrie und in der Physiotherapie. Wir werden konkrete Mythen widerlegen, beispielsweise Kreuzheben zerstört deinen Rücken, du darfst die Knie nicht über die Zehenspitzen hinausschieben und vieles mehr. Außerdem diskutieren wir die grundlegenden Herausforderungen, die sich einem Physiotherapeuten stellen und auch einem Trainer und warum für einen guten Trainer Erfahrung alleine einfach nicht ausreicht. Wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib jetzt dran.
Alright, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become Stronger Podcast. Dein Podcast, wenn es darum geht, stärker zu werden in allen möglichen Lebensbereichen. Und ich freue mich, dass auch du heute wieder dabei bist. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir am Start und ich freue mich schon sehr auf die Episode. Ja, für diejenigen von euch, die keinen, ein bisschen klareren Umgangston vertragen, die sollten vielleicht wegschalten, weil heute machen wir so ein bisschen Anti-Bullshit und zwar sprechen bzw. zerlegen wir heute ein paar von geläufigsten Mythen, die mir so in den letzten Jahren immer wieder unterkommen und die mal so ein bisschen angesprochen gehören, vorsichtig ausgedrückt. Und dafür habe ich den perfekten Gast heute dabei, und zwar den Stefan Ort. Grüß dich, Stefan.
Hi, Manuel. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Ja. Wie immer starte ich die Folgen, bei denen Gäste präsent sind, mit einer kleinen Vorstellung. Stefan, dann übergebe ich gleich mal an dich das Wort. Erzähl mal so ein bisschen über dich, wer du bist und was du so machst.
Also mein Name ist, wie gesagt, schon Stefan Ort. Ich bin 36 Jahre alt, bin Physiotherapeut, selbstständig. Dann habe ich mit meiner Freundin zusammen, der Vanessa Maurer, noch die Sport Science School gegründet letztes Jahr, wo wir das Ganze quasi auch so ein bisschen in Online-Richtung anbieten, also Online-Konsultationen etc. Und ja, ansonsten machen wir noch Seminare und kämpfen so ein bisschen gegen Bullshit in der Physio- und Trainingsszene, sage ich jetzt mal.
Ja, genau, also manche werden vielleicht schon auf deinen Instagram-Kanal aufmerksam geworden sein. Und man merkt da schon auch sehr, sehr stark deine Leidenschaft gegenüber Aufklärungsarbeit. Ich sage es mal so, und dass man auch gewisse Themen anspricht. Und du hast auch gesagt, du bist sowohl Physiotherapeut und auch selber Kraft-3-Kämpfer.
Genau.
Genau, also das heißt, wir haben auch hier wieder jemand zu Gast, sowohl Experte jetzt im therapeutischen, medizinischen Bereich ist, aber auch selber weiß, was es bedeutet, schwer zu trainieren. Und ich finde, das ist immer die optimale Kombination, um über solche Themen auch zu sprechen, weil du halt eben auch beide Seiten kennst. Ja. Genau. Gut, kommen wir gleich zur Thematik. Du hast schon gesagt, Anti-Bullshit-Kampagnen. Und ich frage mal so direkt, was hat dich dazu veranlasst, in diese Richtung zu gehen, und was stört dich so am meisten in der Szene, also sowohl Fitnesstraining als auch Physiotherapeuten oder in der Physiotherapie? Und was triggert dich daran? Und wo gibt es Handlungsbedarf?
Ja, wer okay.
Auch
also triggern tut mich ganz viel, glaube ich. Das ist gar nicht so einfach einzugrenzen. Im Prinzip, ich sage jetzt, um das so ein bisschen von Anfang an aufzurollen, das hat alles damit angefangen, Instagram. Vor der Zeit von Instagram wo Instagram irgendwie so ein Informationspool wurde, wo Leute irgendwie Advice raushauen für andere, wo irgendwelche Tipps gegeben werden, gerade im medizinischen Sektor, hat mich das alles überhaupt nicht so großartig gebläht. Da ist die Blase relativ klein. Aber dann kam halt immer mehr, dass Instagram auch so ein bisschen genutzt wurde oder dann also alle Social-Media-Kanäle mehr oder weniger, wo Leute, die überhaupt gar keine Expertise haben oder stellen, weil sie tatsächlich sogar Expertise haben, aber es einfach wissenschaftlich falsch gesehen ist, haben halt Sachen verzapft und irgendwelche Ratschläge oder irgendwelche verrückten Zusammenhänge sich zusammenkonstruiert, wo sie dann den Leuten so im medizinischen Sektor oder allgemein auch im Trainingssektor gesagt haben, wenn du zum Beispiel, wenn du im Rücken Probleme hast, dann ist es XYZ. Oder wenn du im Knie Schwierigkeiten hast, dann ist es das und das. Und dann sind natürlich solche Sachen entstanden. Dann ging das nahtlos weiter, wie die besten 5 Übungen gegen Schulterschmerzen, die besten 5 Übungen gegen Knieschmerzen. Als ob jeder Knieschmerz ein und dieselbe Ursache hätte oder als ob jeder Schulterschmerz die Ursache überall genau gleich wäre. Und als ob es nur 5 Übungen brauchen, dann wäre das weg. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da wurden dann Modelle herangezogen, die in keiner Form mit der Realität übereinstimmen. Und dann wurde davon abgeleitet, von einer falschen Vorstellung abgeleitet, wurden dann irgendwelche Empfehlungen rausgegeben, wie man das behandeln oder verhindern soll, was an sich natürlich totaler Quatsch ist. Und das Problem im wissenschaftlichen Sinne ist, dass die Wissenschaft so gesehen eigentlich jetzt nie hergeht. Wissenschaftler drücken sich immer sehr vorsichtig aus. Das heißt, die gehen immer her und sagen, das ist unser Wissensstand, das haben wir evident rausgefunden, das kann man zu der Thematik sagen und bringen so quasi diese Felder an sich voran. Und ich kann absolut verstehen, dass viele, die jetzt vielleicht gar nicht die Zeit haben oder vielleicht auch nicht einen wissenschaftlichen Background, die jetzt nicht hergehen und sagen, ich setze mich jetzt da jedes Wochenende hin und lese irgendwelche Studien, um zu wissen, was gibt es jetzt in der Sport- oder in der Therapiewissenschaft Neues. Aber genau für diese Personengruppen ist es halt wichtig zu differenzieren, okay, was funktioniert nicht, was wurde vielleicht auch schon widerlegt, was in der Therapie und im Training immer noch angewendet wird. Und dann gibt es natürlich viele, die verkaufen einfach auf gut Deutsch gesagt so einen richtigen Scheißdreck. Die gehen halt her und verkaufen was, von dem die, da bin ich bei vielen, bin ich absolut überzeugt, dass sie wissen, dass das, was sie verkaufen, totaler Quatsch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das selber glauben, was sie verkaufen. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also außer, ja, ich weiß nicht, dann haben die nie in irgendeiner Form eine Ausbildung gemacht im trainingswissenschaftlichen oder vielleicht auch im medizinischen Sektor, weil dann müssten die eigentlich sagen, ja Moment, wenn ich da auch nur mal 5 Minuten drüber nachdenke, müsste mir eigentlich klar werden, dass das nicht sein kann. Und so wie das zum Beispiel Adam Meekins auch macht, The Sports Physio, mit ihm habe ich mich da sogar mal drüber unterhalten, man kann ja diesen Bullshit, also man kann da jetzt so zweigleisig fahren oder es gibt ja da so zwei Möglichkeiten. Entweder ich liefere auf der einen Seite Content, der zeigt, wie Sachen funktionieren. Damit hole ich Leute aber ab, wenn die wissen wollen, wie ist es denn tatsächlich. Das hat aber auch sehr viel mit Verstehen zu tun. Auf der anderen Seite lasse ich dann aber alles, was Quatsch ist, natürlich trotzdem unangetastet einfach stehen. Und das wäre jetzt so diese zweite Möglichkeit, einfach Bullshit auch als Bullshit nennen zu dürfen. Weil im wissenschaftlichen Sinne gesehen ist es ja folgendermaßen, wenn ich für irgendwas einen Beweis habe, dass zum Beispiel zwischen Oberarmumfang und Kraftfähigkeit ein Zusammenhang besteht, statistisch erhoben durch Messung, dann kann ich da sagen, das ist statistisch erhoben und das ist das Ergebnis. Sorry. Wenn jetzt jemand sagt, das ist nicht so, ja, und sagt, ich kann auch mit dem dünnsten Arm trotzdem viel mehr Kraft produzieren wie jemand mit einem doppelt so dicken Oberarm, ja. Und kommt dann da mit irgendeiner total verrückten, mit so einem total verrückten Erklärungsmodell um die Ecke, was vielleicht noch physiologisch falsch ist. Dann kann ich das ja nicht im Raum stehen lassen und sagen, ja, okay, ich lasse jedem seine Meinung. Ja, weil das ist es, es ist eine Meinung, es ist kein bewiesenes Faktum, es ist eine Meinung. Und was ohne Evidenz behauptet werden kann, da, und es gibt Evidenz dagegen, dann gehört das nicht. Also was durch wissenschaftliche Erkenntnis zerstört werden kann, das gehört auch zerstört.
Ja, also du sprichst einen sehr, sehr guten Punkt an. Und zwar, also ich persönlich habe jetzt keinen wissenschaftlichen Background irgendwie im medizinischen Bereich oder sowas. Aber ich habe einen akademischen Abschluss in Werkstoffwissenschaft, also ein ganz anderes Thema. Mhm. Und also im ingenieurwissenschaftlichen Bereich, also ich weiß schon so ein bisschen auch, wie Wissenschaft funktioniert. Und ich finde sehr, sehr oft, das ist auch gut angesprochen, also man muss unterscheiden, ist das jetzt irgendwie fundiert oder ist das jetzt einfach nur eine Meinung? Ja, das ist jetzt einfach etwas, wo mir mal aufgefallen ist. Und wie oft fällt mir das auf? Ja, weil wenn ich jetzt diesen einen Typ sehe, der in der 74er Klasse halt irgendwie 200 bencht, was ja schon mal auch vorkommt, und daraus jetzt schließe, naja, anscheinend hat die Muskelmasse halt wenig Einfluss, aber ich habe das nur jetzt bei Einzelnen beobachtet. Und da jetzt meine Thesen aufzustellen, das ist halt immer auch so die Problematik. Also das ist das, was ich so dahinter sehe. Ist ganz interessant. Ich habe mit dem Alex Pürzel nämlich da auch schon mal drüber geschrieben, warum Evidenz in so ziemlich jedem anderen Bereich, also wie zum Beispiel das Beispiel, wo ich halt meinen Background habe, Ingenieurwissenschaften, warum man eigentlich keinen Weg dran vorbeikommt, aber das im Training irgendwie anders ist. Ja? Und ein wichtiger Punkt, den ich glaube, woran es liegt, ist jener, dass im Training einfach auch sehr, sehr vieles funktionieren kann, selbst wenn es jetzt nicht optimal ist. Ja, heißt, ich nutze irgendwas, das ist jetzt nach wissenschaftlicher Methodik eigentlich Schwachsinn, aber ich werde trotzdem damit Fortschritte machen. Ja, wenn ich das jetzt im ingenieurwissenschaftlichen Bereich mache und ich baue jetzt irgendwo ein Flugzeug Turbinenschaufeln an, die der Temperatur nicht standhalten, naja, dann ist das Flugzeug halt hin. Ja, irgendwann. Und da sind halt die Konsequenzen auch viel, viel größer. Also in meinem Fall sterben halt Leute, im anderen Fall lege ich halt im Jahr statt 30 oder 40 Kilo 20 Kilo drauf, jetzt bei einer Beuge. So worden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, warum dieses Thema Evidenz im Training nicht ganz so ankommt. Wenn wir jetzt in den Bereich von der Physiotherapie reingehen, also wie gesagt, ich persönlich bin kein Physiotherapeut, aber da sehe ich das Ganze dann schon noch mal deutlich anders, weil hier Schwachsinn zu verzapfen hat halt auch wieder ganz andere Konsequenzen. Ja? Klar, im Training, mich als Trainer nervt das dann auch immer. Ich bin auch immer so ein bisschen getriggert bei manchen Sachen. Und ich dann zum Hören bekomme, was das genau so Klassiker sind, da werden wir nachher eh noch drauf eingehen. Aber ich glaube, das ist so ein Grund, warum sich irgendwie so diese Fitness-Nische wirklich auch schwer tut.
Ja, und wahrscheinlich auch noch deswegen, dass im Fitnessbereich haben wir noch ein großes Problem. Ich als Physio, ja, ich habe einen Standpunkt, da kann ich als Physio, du wirst ja nicht einfach Physio durch das, dass du morgens aufstehst und sagst, ich kaufe mir jetzt eine Behandlungsbank und jetzt fange ich an, Leute zu therapieren und rechne das mit der Krankenkasse ab. Du musst ja da eine Ausbildung dazu machen, so wie du ein Studium dazu machen musst. Das heißt, du hast irgendwo einen Expertenstand und ich habe irgendwo einen Expertenstand, der uns quasi ausbildungsgegeben zugesprochen wird. und die Leute kommen zu dir und sagen, hey, ich brauche einen Stahl mit der harte Rockwelt zum Beispiel. Ja. Und dann sagst du, okay, dann könnten wir das Ding zum Beispiel härten oder wir nehmen irgendwie ein XC irgendwas Stahl und dann, was weiß ich, kann man da, was weiß ich damit machen, ja. So. Und zu mir kommen Leute und kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Rezept, ich habe hier ein Problem. So, jetzt kommen Leute zu uns und sagen zu uns, du als Experte bist meine Person des Vertrauens, zu der ich jetzt gehe mit Problem XY oder ich habe eine Erwartungshaltung, was passiert. Aber die sind ja selber nicht in der Lage, das zu tun, sonst würden sie nicht zu uns kommen. Jetzt ist es im Trainingssetting so, dass irgendwie jeder das Gefühl hat, ich melde mich gestern im Fitnessstudio an und wenn ich jetzt 5 Monate trainiere, dann habe ich irgendwie so viel Expertise, damit ich jetzt plötzlich das Gefühl habe, ich kann andere Leute, könnte ich Trainingsadvice geben. Aber meine einzige Expertise ist mein eigenes Training. Und es kann sein, ich trainiere den größten Rotz zusammen, aber bei jemand, der überhaupt nie Sport getrieben hat oder der gar nie, der überhaupt keine Grundlage hat, da wird ja mehr oder weniger sowieso alles funktionieren. Ja. Das heißt, der kann den größten Müll zusammen trainieren und am Ende wird sein Arm vielleicht trotzdem ein bisschen dicker. Oder vielleicht hat der am Anfang, macht er Kniebeugen mit einer leeren Hantel und nach 2 Monaten macht er Kniebeugen mit 60 Kilo von mir aus. Okay, da kann der aber den größten Scheiß zusammen trainiert haben, funktioniert trotzdem. Es gibt aber, um sich Trainer nennen zu können, A, keine Hürde. Und ich habe immer so das Gefühl, dass es auch keine, ja, ich habe so das Gefühl, das wird auch so ein bisschen inflationär genutzt, dieses Trainerdasein, dass jeder sich das einfach nennen kann, der da Bock dazu hat. Es gibt quasi keine Qualitätskontrollen und jeder ist da einfach irgendwie, sagt, hey, das bin ich dann halt. Dann bin ich im Zweifelsfall, bin ich irgendwie, was weiß ich was, online XY, find da noch einen geilen Namen dafür, Faszien, XYZ, schlag mich tot, Trainer, am online noch davor und dann hast schon deine eigene Nische erfunden. Und das wäre ungefähr so, wie wenn Leute sagen würden, ich bin Ernährungsberater, weil ich esse ja jeden Tag, also setze ich mich schon zeitlebens mit Ernährung auseinander. Und deswegen kann ich jetzt andere Leute, kann ich was erzählen in Sachen Ernährung. Aber vielleicht reicht es überhaupt nicht über den Wissensstand der Ernährung hinaus, dass die sagen, ja, von dem Laden sind besser als die von dem Laden. Aber sagen halt, ja, so sehe ich das. Und was hier ganz häufig das Problem, glaube ich, darstellt, viele von den Leuten, gerade im Trainingsbereich, können überhaupt nicht abschätzen, wie tief das Wissen in der Trainingswissenschaft überhaupt geht. Das heißt, die sehen so, das ist ja dieser Dunning-Kruger-Effekt, die haben ja nur so ein minimales Wissen, die haben mal irgendwo sowas aufgeschnappt, dann gucken sie sich 3 YouTube-Videos an von irgendwelchen Leuten, die auch nur ein Halbwissen haben. Und dann glauben sie, sie sind der Käse auf Rädern und wissen alles.
Ja, also du sprichst einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, dieser Dunning-Kruger-Effekt. Ich kann mich noch erinnern, wo ich angefangen habe zu trainieren und habe dann halt auch relativ schnell ein Sixpack gehabt. Und da kommen dann halt auch Leute zu dir und fragen, hey, wie hast du das gemacht und so weiter. Und dann sagst du halt, ja, das und das und so weiter. Und das ist so mitunter schon ausreichend, dass du dich eigentlich, ja, wie so ein Experte fühlst. Gut, damals mit 17, ist auch noch eine ganz andere Perspektive wie heute jetzt. Aber es ist eben das Problem, das ich auch oft sehe, ist, ich höre dann sehr, sehr oft, naja, I've done my own research. Ja, und die Leute verstehen, finde ich, oft nicht, naja, nur weil ich jetzt die ersten 5 Google-Ergebnisse anklicke und mir das anschaue, naja, das ist noch keine Research. Ja? Da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und sehr, sehr viele wissen ja auch gar nicht, dass es wirklich Studien dazu gibt zur Trainingsplanung, warum gewisse Sachen besser funktionieren als andere. Und Das war auch für mich, wo ich bei Intelligence Strength die Ausbildung gemacht habe, auch nochmal so, es war für mich wirklich überraschend, wie viel eigentlich auch dahinter steckt und wie viel Material es dazu wirklich auch gibt. Und weil für mich war das damals eben auch so, ja, trainier halt schwer, wirst du schwer. Und dann merkst du halt doch, wenn du dich da ein bisschen tiefer einarbeitest, es hat schon einen Grund, warum gewisse Sachen funktionieren und gewisse Sachen nicht funktionieren. Und es gibt da auch schon ein sehr, sehr stabiles Fundament. Und man muss auch sagen, das ist zumindest so meine Beobachtung, das Wissen, dass es in den letzten Jahren schon so ein gewisses, ja, so eine gewisse Feindseligkeit fast schon gegenüber Wissenschaft gibt und immer mehr auf dieses, ja, ich habe das halt so gemacht und das wird schon funktionieren und das machen wir immer so. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, für mich wirkt das schon so ein bisschen auch. Und ja, das ist halt so ein Problem aus meiner Sicht und das ist auch völlig recht. Ich meine, wenn ich mir jetzt die meisten Trainer unter Anführungszeichen Ausbildungen anschaue, das hat mit Ausbildung halt einfach oft auch nichts zu tun. Ja, wenn ich das in 2 Nachmittagen abschließen kann und dann habe ich so mein Zertifikat und bin jetzt Experte, ja,
ist Frage. Experte, ja. Das ist halt, aber in der Physiotherapie ist das noch viel schlimmer, weil du hast gerade einen guten Punkt angesprochen, das ist dieses gefühlte Auflehnen oder mit Absicht negieren, also quasi mit Absicht ignorieren oder ausblenden von wissenschaftlichen Ergebnissen oder evidenzbasierten Therapien, zum Beispiel in der Physiotherapie, wo Leute so fast, ich will jetzt nicht sagen Angst davor haben, aber ja, die einfach sich, ich weiß nicht, ob die das gewollt machen oder willentlich machen, aber es kommt mir so vor, als würden die, oder was heißt, es kommt mir so vor, die blockieren im Prinzip den Fortschritt, mehr oder weniger. Mhm. Und das liegt in der Physiotherapie leider Gottes daran, da kann ich jetzt natürlich nur für Deutschland sprechen, weil in allen anderen Ländern, muss man dazu sagen, in allen anderen Ländern außer in Deutschland ist Physiotherapie ein Studium. Nur in Deutschland ist die Physiotherapie ein Staatsexamen, ja, mit der Option, dass ich studieren kann. Aber das Studium in Deutschland alleine befähigt mich in Deutschland zu gar nichts. Das heißt, ich muss dieses Staatsexamen machen. Und das Curriculum für diese staatliche Ausbildung, das ist ja irgendwie gefühlt vor 40 Jahren hängen geblieben. Also das ist ja halt auf so einem Uraltstand. Und die Trainingswissenschaften haben schon extrem viel mehr Daten gesammelt als die Therapiewissenschaften, vor allem gerade in der Physiotherapie. Da gibt es jetzt zwar immer mehr, aber wir sind, was die Therapiewissenschaften angeht, einfach extrem hinten dran. Das kommt jetzt zwar alles so langsam, aber das entwickelt sich sehr langsam. Und bis da ein Transfer in die Praxis stattgefunden hat, dauert es noch mal viel länger. Und es ist überhaupt kein Wille da in Deutschland, so von den Verbänden her und von den Physiotherapeuten, also ich glaube mal 85% sagen, uns interessiert es überhaupt nicht, ob das Curriculum verändert wird. Wir wollen auch nicht, dass da zu viel Evidenz reinkommt, weil die alle Angst haben, ihnen wird was weggenommen. Mhm. Die haben so die Befürchtung, wenn man jetzt Evidence-Based Practice macht, dann verlieren wir irgendwie unsere Therapie-Tools. Und dann kommt in Deutschland jedenfalls bei ganz vielen immer so also für mich sind es keine Totschlagargumente, aber viele empfinden das oft so, ganz viele sagen immer, ja, wer heilt, hat Recht, was totaler Schwachsinn ist. Das ist der größte Quatsch, den man verzapfen kann. Und Nummer 2, wir hätten einen massiven Fachkräftemangel und aufgrund dieses Fachkräftemangels dürfte man die Physiotherapie in der Ausbildung nicht in ein Studium umstellen, weil sonst dieser Fachkräftemangel noch größer werden würde. Jetzt ist es auf der einen Seite so, dass Deutschland pro Kopf auf die Einwohner Deutschlands gerechnet hat, am meisten Physiotherapeuten hat auf der ganzen Welt. Das heißt, pro Kopf Einwohner hat Deutschland mehr Physios als jedes andere Land auf dem Planet. Und trotzdem reden ja alle von Fachkräftemangel. Wahrscheinlich ist einfach nur die Qualität der Therapie vielerorts so kacke, dass die Leute einfach nie besser werden in der Physiotherapie, weil die halt noch mit Zeug behandelt wurden, wie von vor 30 Jahren. Schlingentisch, Fango, Elektrotherapie, Kinesiotape. Der ganze Battle, der wirklich nachweislich überhaupt nicht funktioniert. Ich kann da ein super gutes Beispiel geben. Es gab eine Studie zum Thema Elektrotherapie im Zusammenhang mit Low Back Pain. Also quasi unspezifischer Rückenschmerz. Hat man drei Gruppen gemacht. Die hatten alle Schmerzen im unteren Rücken, im LWS-Bereich. Und Gruppe 1 hat einfach nur Elektrotherapie bekommen. Das heißt, die lagen auf dem Bauch, 20 Minuten Elektrotherapie, fertig. Gruppe 2 hat Elektrotherapie bekommen, so wie Gruppe 1, mit dem Unterschied, dass bei Gruppe 2 noch eine Person mit im Raum war, also ein Therapeut. Die hat sich aber nur mit dem Patient unterhalten, und zwar random. Die hätten jetzt auch übers Wetter oder über Gartenarbeit reden können. Die haben sich einfach nur unterhalten. Und Gruppe 3 hat auch diese Elektrotherapie bekommen, aber das Gerät war nicht eingeschalten. Das heißt, da hat man nur die Elektropads auf den Rücken geklebt. Und in Gruppe 3 war das Elektrogerät ausgeschalten, aber die haben sich auch mit einem Therapeut unterhalten. Das heißt, wir haben einmal Elektrotherapie, dann Elektrotherapie plus Strom und im dritten haben wir ein Placebo-Elektrotherapie, auch mit Person im Raum, mit Unterhaltung. Und Gruppe 3 war besser als Gruppe 1. Das heißt, die Gesprächssituation für 20 Minuten mit einem Therapeut im Raum mit ausgeschaltetem Elektrogerät hatte eine größere Wirkung auf diese Low-Back-Pain-Geschichte als nur Elektrotherapie. Da muss ich doch dann sagen, dass Krankenkassen Geld für Elektrotherapie bezahlen oder dass Physiotherapeuten hergehen und sagen, ich mache mit den Leuten Elektrotherapie, ist doch totaler Quatsch. Und dann wird immer gesagt, wer heilt, hat recht. Ich sehe ja jeden Tag, dass es funktioniert. Dann denke ich mir, würden die Leute sich ein bisschen beschäftigen oder würde vielleicht aus Krankenkassenrichtung eine Änderung der Vergütung, eine Änderung des Leistungskatalogs erfolgen. Und man würde den Leuten das einfach streichen. Ihr kriegt für Elektrotherapie kein Geld mehr, weil es ist wissenschaftlich nicht nachweisbar, dass hier ein Nutzen entsteht. Dann wäre das Ding morgen vom Tisch. Das Problem ist, jetzt kommt wieder dieses Totschlagargument Nummer 1. Ich sehe ja, dass das bei den Patienten funktioniert. Dann denke ich mir, ja, aber du kannst eine Wirkung, gerade im Therapiesetting, nicht nur auf einen Faktor zurückführen. Die Leute werden stellenweise auch einfach über Zeit besser. Dann kann das sein, die kommen zu dir. Also ich sage es mal immer so, wenn meine Oma vor 40 Jahren Rückenschmerzen hatte, da gab es im Umkreis von 50 Kilometern keinen Physiotherapeut. Ja, wie hat die ihre Elektrotherapie bekommen? Ja, gar nicht. Ja, und die hatte ja dann nicht bis zu ihrem Lebensende Rückenschmerzen. Die Rückenschmerzen sind irgendwann weggegangen. Das heißt, jetzt geht jemand zum Therapeut und ich habe so einen natürlichen Verlauf von Sachen. Das heißt, sogar wenn ich mir morgen einen Arm breche und das Ding steht nicht irgendwie total krumm, man gipst es ein, dann wird der nach 6 Wochen in einem Gips, ist der wieder zusammengewachsen, vollkommen ohne Therapie. Das heißt, ganz viele Sachen haben einen ganz natürlichen Verlauf. Dann kümmern sich die Leute einmal um sich selber, weil sie ja zur Physiotherapie gehen. Dann kümmert sich der Physiotherapeut auch noch um die Patienten. Dann sagen die, ich kriege hier Elektrotherapie, voll super, das hilft mir bestimmt. Und diese ganzen Kofaktoren können natürlich mit dafür eine Rolle spielen, dass dieser Rückenschmerz nachher besser wird. So, wenn jetzt jemand hergeht und sagt, entgegen den wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass Elektrotherapie scheinbar nur als Placebo funktioniert, und ich verwende es trotzdem weiter. Damit sagt da jemand indirekt, ich halte einer Person, also einer Patientin oder einem Patient, enthalte ich quasi eine bessere Therapiemethode mit Absicht vor. Das heißt, ich nehme eine Therapiemethode, von der ich weiß, dass die nicht gut ist, und mache die mit den Leuten trotzdem, obwohl ich weiß, dass es Therapiemethoden gäbe, die besser funktionieren würden. Und das ist quasi das, was wer heilt, hat Recht bedeutet. Eigentlich enthalte ich Leuten eine gute Behandlung vor, also die enthalte ich denen vor, um einfach mir selbst gerecht zu werden, als ob es den Leuten um sich selber ging. Also als ob der Therapeut für sich selber bestätigen müsste, dass er ein guter Therapeut ist, weil er seit 30 Jahren Elektrotherapie macht und er seit 30 Jahren sieht, dass es funktioniert. Das ist genau wie Trainer, die sagen, vollkommen egal, was die Wissenschaft sagt, das haben wir vor 20 Jahren schon so gemacht. Das ist genau das Gleiche.
Ja, also dieses Argument, das war schon immer so. Ich finde das auch unfassbar gefährlich, weil das ist angesprochen. Ich nehme ja damit eigentlich jegliche Chance auf Weiterentwicklung und auf Fortschritt. Und wenn dieser Wille eben auch nicht da ist, dass ich mich weiterentwickle, naja, dann mache ich halt weiterhin Zeug, das mitunter ein kompletter Quatsch ist. Ja.
Genau.
Ich meine, es ist aber eigentlich genau der falsche Weg, weil irgendwann hat man halt auch aufgehört, Leuten jetzt irgendwelche Blutegel aufzulegen oder einen Aderlass zu machen oder was auch immer, weil man halt gecheckt hat, naja, es bringt halt nichts. Und ewig dran festzuhalten an Sachen, einfach nur, weil es halt immer schon da war, ich finde, das ist halt eine unfassbar gefährliche Einstellung auch. Mir war das gar nicht klar, dass dass jetzt in Deutschland, dass da so viele Physios gibt im Vergleich zu anderen Ländern. Also ich finde das ein super spannendes Thema. Und ich kann mich daran erinnern, also bei mir war das damals, wo ich angefangen habe. Ich habe früher Fußball gespielt, habe dann auch so Knieprobleme gehabt und war dann auch schon im Fitnesscenter angemeldet mit so 16, war das glaub. Und ich bin dann halt auch irgendwann zum Arzt und zum Physio und habe dann Elektrotherapie bekommen. Und ob das wirklich was gebracht hat, keine Ahnung. Ja? Weil was wahrscheinlich eher der Faktor war, was mir was gebracht hat, war, dass der Physio zu mir gesagt hat, dass ich anfangen soll, Kniebeugen zu machen. Weil meine Einstellung war so, ja, Knie tut weh, da jetzt noch Beine trainieren, das geht nicht. Ja, wie gesagt, mit 16 gerade angefangen. Und ich habe dann halt auch so ein bisschen recherchiert und da kommt man halt, ich finde, so ein Problem ist immer auch so dieses do your own research. Naja, wie willst du das anstellen, wenn du selber nicht eine gewisse Expertise in dem Bereich auch hast? Weil wenn ich jetzt in irgendeinem medizinischen Bereich mir Studien anschaue, ich muss damit auch was anfangen können. Ja, und ich weiß auch damals, ich habe dann so nachgeschaut, ja, was könnte es sein? Und da stoßt man dann auf alles Mögliche, von irgendwelche Bänderverletzungen bis hin zu Muskelverspannungen, bis hin zu Arthrose, was weiß ich. Und ich dachte, ja, ich habe halt irgendwie Arthrose, weil das hat mir dann auch noch jemand aus dem Bekanntenkreis gesagt, da kennt jemand, der das hat. Und ich dachte halt, ja, mit 16. Also.
Du hast ja gerade einen richtig guten Punkt angesprochen, nämlich, wie will ich denn meinen eigenen Research machen? Und hier ist ja das Problem, mal ganz ehrlich, welche Person, die kein akademisches Studium hat oder kein wissenschaftliches Studium, welche Person hat vor ihrem wissenschaftlichen Studium jemals gelernt, Quellen nach ihrer Qualität zu beurteilen oder überhaupt mal eine wissenschaftliche Arbeit gelesen? Wer ist denn bitte in der Lage zu interpretieren, was zum Beispiel ein P-Wert oder ein R-Wert oder was irgendwelche Abhängigkeiten zueinander bedeutet? Frag mal heute auf der Straße jemand den Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität.
Ja.
Das sind aber dann immer die Leute, die sagen, ich habe meinen eigenen Research gemacht. Und dann sage ich zu den, dann mache ich immer gerne eins. In solchen Diskussionen sage ich zu den Leuten, dann schick mir bitte deine Quellen. Dann sag mir, was ist dein Research? Und manche schicken mir das dann und dann ist das überhaupt, dann ist das stellenweise, kriege ich dann Links zu Artikeln. Aber das sind keine Studien, das sind Artikel, die hat halt auch irgendjemand geschrieben. Und dann gucke ich mir die Quellen von dem Artikel an und dann geht es auf einen Artikel, auf einen Artikel, auf einen Artikel und am Ende ist da überhaupt keine, gar keine Evidenz dahinter, sondern nur Meinung. Das ist ganz häufig das Problem, weil ohne jetzt hier irgendwie überheblich klingen zu wollen, aber für einen Autonormalverbraucher, der kein Wissenschaftsstudium oder keine Ausbildung in irgendeiner Form mit Wissenschaft oder zumindest mit Studieninhalten, wo es darum geht, eine Untersuchung zu machen, ja, alleine, dass der sagt, ich bin in der Lage, Studien zu lesen und die voll zu verstehen, ist meiner Meinung nach totaler Quatsch.
Ja.
Und dann auch, wenn er noch fachfremd ist, ja doppelt. Ich bin ja, gut, bin Physiotherapeut, ich habe in Salzburg studiert noch. Ich könnte dir heute, na klar kann ich dir sagen, ich suche bei PubMed eine Studie über Ernährung. Aber ich habe doch in Ernährung viel zu wenig Expertise, um jetzt entscheiden zu können, ob die Untersuchungsmerkmale, die in der Ernährungsstudie gemacht wurden, gut oder schlecht, ob das Setting gut ist, ob das Setting schlecht ist, welche Faktoren machen jetzt eine Studie gut, welche Faktoren machen jetzt eine Studie schlecht. Mir fehlen doch die kompletten Grundlagen, genauso in der Neurophysiologie. Ich kann das doch gar nicht beurteilen. Mir fehlt die komplette Basis. Und was dann passiert ist, da findet ja dann so eine Kommunikation auf zwei Ebenen statt. Da unterhält sich jemand, der hat so einen wissenschaftlichen Hintergrund und der müsste sich mit so einem Meathead aus dem Studio unterhalten, der überhaupt, dem sein Hintergrund ist irgendwie YouTube und das T-Nation Forum. Da kann doch, ja. Das ist, guck mal, Manuel, das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt morgen zu dir kommen würde. Und ich würde zu dir sagen, ich baue mir jetzt einen Härteofen aus Holz. Ich baue mir jetzt eine Schmiedeesse aus Holz und dann sagst du, das geht nicht, weil bei den Temperaturen, die da entstehen, da gibt es den Ofen schon gar nicht mehr. Und dann sagst du, ja, hier, ich habe auch meinen eigenen Research gemacht, da hörst du doch auf, mit mir darüber zu reden. Du versuchst doch gar nicht mehr, mit mir darüber zu reden.
Ja, es ist, also du sprichst einen guten Punkt an und zwar, ich habe das eh schon so ein bisschen gesagt, viele im Trainingsbereich, also sehr wenige haben einfach auch die, oder viele kommen gar nicht auf die Idee, dass es irgendwie jetzt einen wissenschaftlichen Bezug oder sowas gibt. Es ist alles gar nicht in ihrem Grad anschuldigend gemeint oder sowas, sondern es ist rein objektiv gesehen, finde ich, so ein bisschen die Problematik an der ganzen Geschichte. Und du hast auch schon angesprochen, wenn die Basis fehlt, dann wird es schwierig. Und ich habe da auch schon mit sehr, sehr vielen Leuten drüber gesprochen. Was ist entscheidender, Evidenz oder doch die Erfahrung? Und meine Ansicht dazu ist, dass Erfahrung schon sehr, sehr wichtig auch ist. Wenn, aber trotzdem bildet man diese Evidenz die Basis. Ja, weil ich meine, wenn ich jetzt als Trainer jemand zu mir kommt und ich kenne die Person überhaupt nicht, naja, wo starte ich denn überhaupt? Naja, ich starte dort, was wissenschaftlich gesehen sinnvoll ist. Und wenn ich dann merke, okay, das funktioniert für die Person nicht, ja, weil Studien sind ja auch immer für eine gewisse Peer Group und geben ja einen gewissen Durchschnitt auch. Klar, wenn ich da jetzt Ausreißer habe, dann kann ich darauf reagieren. Aber ich muss dann einfach auch diese Basis haben. Ich muss wissen, was starte ich. Und das ist sehr, sehr oft einfach auch nicht gegeben. Und das ist, also ich finde, es ist vor allem in diesem Fitnessbereich sehr, sehr schwierig, Leute da auch hinzubekommen, dass die sich damit mehr auseinandersetzen, weil es halt auch mehr Arbeit ist, als ich schaue mir 3 YouTube-Videos. Ja, und ich will jetzt die YouTube-Videos und so gar nicht schlecht reden. Es gibt durchaus gute Quellen, aber auch hier muss ich halt auch schon einen gewissen Grad an Erfahrung und auch die Basis mitbringen, um überhaupt entscheiden zu können. Er labert da jetzt kompletten Bullshit und verkauft mir einfach sein Workout, weil er von irgendeiner Firma gesponsert wird. Und oder ist das jetzt wirklich auch etwas, wo funktioniert? Weil das ist wenig. Also ich habe am Anfang, wo ich angefangen habe zu trainieren, ich habe mir so viel Zeug reingehauen, ich habe mir so viele unterschiedliche Kanäle reingezogen und ich würde sagen, 90% davon war kompletter Quatsch und von den 10%, die gut waren, wirklich fundiert, davon war auch nur sehr, sehr wenig. Ja, in so einem Bereich wie jetzt Kraft-Dreikampf, gut, wenn ich da jetzt einen erfahrenen Coach habe, auch wenn der jetzt keinen Bezug zur Wissenschaft hat, was relativ selten ist, finde ich. Also wirklich gute Coaches, die gar nichts damit zu tun hat, weil, naja, irgendwann habe ich halt die Probleme. Also ich komme da eigentlich auch nicht dran vorbei. Dann kann ich schon mitunter auch davon ausgehen, wenn das etwas seit 20 Jahren erfolgreich mit verschiedenen Leuten macht, dass der jetzt schon einen Plan hat, wovon er spricht. Ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Thematik. Was wäre deiner Meinung nach oder deiner Ansicht nach ein Lösungsansatz für dieses Problem, das wir jetzt doch schon relativ ausführlich auch diskutiert haben?
Diktator.
Ja.
Nein, also es ist so. Es ist so. Wenn du hast schon einen guten Punkt angesprochen, die Leute haben ja vielleicht gar nicht die Zeit oder gar nicht den Wunsch, sich jetzt mit irgendwas auseinanderzusetzen. Jetzt ist es aber so, wenn ich morgen sagen würde, ich will anfangen, Tennis zu spielen, dann muss ich in den Tennisverein. Und da brauche ich einen Trainer. Oder wenn ich anfangen will zu turnen oder von mir aus irgendeine andere Sportart zu machen, die hochkomplex ist, dann muss ich mir einen Trainer holen. Und dann glaube ich, dass der Trainer mir das beibringt. Ju, ich habe 15 Jahre Judo gemacht. Wenn du Judo machen willst, kaufst du morgen keinen Anzug. Du kannst alleine überhaupt nicht anfangen. Du musst irgendwo hin und dann brauchst du einen Trainer. So, das Erste, was wichtig wäre, ist, dass die Leute vielleicht nicht so. Die können von mir aus, die sollen anfangen, was zu machen und irgendwann merken die, hey, vielleicht wäre es Zeit für einen Trainer. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich mich bei jemand erkundige, der einfach mehr weiß als ich. Aber mal ganz ehrlich, das macht der größte Prozentsatz eigentlich nicht. Die Leute fragen viel zu wenig und sind auch überhaupt nicht gewillt, da irgendwie in irgendeiner Form Geld in die Hand zu nehmen, um von jemandem guten Plan oder von jemandem wenigstens irgendwie ein Rahmensetting zu kriegen, um zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Und das wäre so das Erste, wo ich appellieren würde, wenn ich keine Ahnung von irgendeiner Sportart habe, dann wäre das Erste, was ich vielleicht machen würde, ich würde irgendwo hingehen, in ein Studio oder zu Trainern, die das zumindest mal erfolgreich machen oder wo es so danach aussieht, dass die da eine gute Expertise haben. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und da sollte ich anfangen. Und da muss natürlich auch jeder dann für sich selber sagen, okay, da muss ich über meinen Schatten springen und muss dann zugeben, dass ich von irgendwas halt keine Ahnung habe, in Gottes Namen. Der Witz an der Geschichte ist, wir machen das ja jeden Tag. Wenn hier morgen meine Heizung ausfällt und die Bude ist kalt, dann komme ich doch auch nicht auf die Idee, selber den Heizungskessel aufzumontieren. Ich bin kein Heizungsbauer, ich habe keine Ahnung. Dann rufe ich den an, der das Ding eingebaut hat, sage, Heizung ist kaputt. Komm und mach. Aber komischerweise im Training ist es irgendwie so. Und in der Therapie, wenn wir jetzt mal so quasi in dieses Therapiesetting gehen, da gibt es das ja auch immer wieder. Da gibt es dann Leute, die haben überhaupt keine Ausbildung oder irgendwas in die therapeutische Richtung. Und die erfinden einfach eigene Therapiekonzepte und sagen so, ja, jetzt mache ich hier so ein bisschen dies und jenes und dann nenne ich mich hier heute Schmerzcoach und Wasser Schmerztrainer, Wassertrainer, Wobei das kann sowieso, Schmerztrainer kann ja noch falsch interpretiert werden, aber die sagen dann so, ja, ich bin jetzt hier dein Schmerzcoach und ich bin Holistic Health, schlag mich tot, irgendwas, wo die Leute dann kommen und dann haben die, wie du vorher gesagt hast, das ist ja in der Physio oder nicht in der Physio, aber in so Therapiegeschichten genau das Gleiche. Da bieten Leute irgendwie Wochenendseminare an, wo du nach zwei Wochenenden, da bist du nach vier Tagen, bist du Schmerzexperte und kannst dann irgendwie auf Privatzahlerleistung Leute behandeln. Dann denke ich mir, na klar, Physios, die gehen 3 Jahre auf die Schule. Ein Arzt, der studiert irgendwie, keine Ahnung, jahrelang, der hat irgendwie 6 Jahre, dauert es, bis der sich Doktor nennen darf, mit seiner Anerkennung und allem Möglichen drum und dran, was er noch. Und dann ist der vielleicht noch nicht mal ein Facharzt. Und wenn du jetzt sagst, und dann gibt es ja ganze Pain Research, es gibt ja Schmerzwissenschaften, die forschen seit 30, 40 Jahren an Schmerz. Und die sagen, wir können heute noch nicht, manche Sachen können wir heute noch nicht erklären. Und dann kommt einer zu dir und sagt, ich habe ein 4-Tage-Seminar gemacht, ich bin jetzt Schmerzexperte. Das ist doch Quatsch. Das ist doch totaler Quatsch. Das ist der Witz an der Geschichte. In naturwissenschaftlichen Fällen diskutiert ja da überhaupt niemand.
Ja.
Es würde doch kein Mensch auf die Idee kommen, jetzt gehst du zu einem Bewerbungsgespräch und da ist noch ein Mitbewerber. Und du hast Werkstofftechnik studiert oder Werkstoffwissenschaften warst. Und jetzt sagt der andere, sagt, ja, ich bin Bäcker. Aber ich glaube auch, dass ich Gasturbinen entwickeln kann. Und dann sagt die Firma, ja, wir stellen sie beide ein und dann gucken wir mal, wer so bessere Arbeit. Das wird es nie geben. Ja? Es würde doch auch niemand wollen, dass sein Pilot, der sein Flugzeug in den Urlaub fliegt, einen 4-Tages-Wochenendkurs gebucht hat, um Pilot zu werden. Genauso will ich nicht, dass mein Chirurg, der mich operiert am Bauch, irgendwie ein Wochenend-YouTube-Seminar gemacht hat, um Chirurg zu werden. Komischerweise gibt es bei den Feldern eigentlich gar keine Diskussion. Das gibt es nur in solchen Feldern wie im Training und in der Therapie, wenn es um solche Sachen geht. Da fühlt sich jeder berufen, seinen Senf dazugeben zu können.
Ja, ich finde das immer auch spannend, wenn man so einen Background aus mehreren Sachen hat, also eben das angesprochen, naturwissenschaftlichen, technischen Bereich, kein Mensch kommt auf die Idee, ja, jetzt zu sagen, dass du irgendwo hingehst zu Airbus und sagst, baut das Zeug anders oder ich zeige euch, wie man eine bessere Turbine baut. Oder du gehst zu, was weiß ich, VW und sagst, naja, ich baue da... Ich verkaufe jetzt einen besseren Vergaser einfach so, weil ich das irgendwo gelesen habe, wie das funktioniert grundsätzlich. Und das ist schon so ein Punkt auch. Also ich finde, einerseits ist es so, dass ich schon auch der Meinung bin, jetzt wenn man anfängt zu trainieren. Also ich finde, man muss ja sehr stark differenzieren, ob ich mich jetzt selber eine Experte nenne oder ob ich sage, naja, ich will einfach nur trainieren. Ob ich mich damit gut jetzt auskenne oder nicht, das ist jetzt weniger relevant. Wie stark setze ich mich damit jeweils auseinander? Also das ist, glaube ich, schon auch sehr, sehr wichtig, weil, das ist ja angesprochen, viele haben einfach nicht die Zeit, da jetzt selber massiv Wissenschaft zu betreiben. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, so ein bisschen zu lernen, das, was du angesprochen hast, wo ist jetzt einfach auch mein Rahmen, und das ist nichts Schlimmes, es zu sagen, ich habe keine Ahnung. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich fand das immer witzig in einer Vorlesung, wenn da Fragen waren und der Dozent hat jetzt vielleicht mal nicht kurz die Antwort. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, weiß ich leider nicht, ich schaue das nach und schicke sie ein paar Mail, und manche haben sich dann versucht, irgendwie rumzureden und ja, dieses und jenes, und ich denke mir einfach, naja, sag halt, wenn du es nicht weißt, das ist auch völlig okay. Ja, weil ich weiß persönlich auch fast alles nicht oder über fast alles nicht. Und das ist halt auch die Normalität, würde ich mal sagen.
Richtig, dass man sich, also das Ehrlichste, was jemand machen kann, ist ja so blinde Flecken einfach zuzugeben und zu sagen, hey, da habe ich ja gar keine Expertise, da kann ich ja gar nichts dazu sagen. Und entweder schicke ich die Leute dann zu jemand anders, wo ich der Meinung bin, der hat da vielleicht mehr Ahnung. Und dann sind doch alle happy. Da gibt also kann ich gerade in der Physio, kann ich das 1:1 bestätigen. Es gibt Kollegen, deswegen ich bin der Meinung, dass sich Physiotherapeuten positionieren sollten. Das heißt, so wie du in der Medizin ein Orthopäde, ein Chirurg, ein Arzt für Innere, Urologen, Gynäkologen etc. Du hast ja nicht einen Arzt für alles. Ja. Du hast einen Allgemeinmediziner, das ist vielleicht dein Hausarzt und der verweist dich dann zu irgendwelchen Fachärzten. In der Physiotherapie müsste das eigentlich ganz genauso sein. Weil, wenn ich überlege, was die Physiotherapie abdeckt, Pädiatrie, Psychiatrie, Neurologie, Gynäkologie, Ortho, Chiro, Geriatrie und Innere, also quasi Atemwegsgeschichten und. Wenn mir einer erzählt, er ist in jedem Feld, kennt er sich super aus, dann, ich weiß nicht, wie alt der sein muss, um sich dieses Wissen irgendwie angeeignet zu haben. Vor allem, dann muss ich so ehrlich sein, und da sind wir dann auch wieder bei der adäquaten und guten Betreuung von zum Beispiel Patienten, wenn zu mir morgen jemand zur Türe reinläuft und zu mir sagt, hallo, ich habe Problem XY und ich sage, da habe ich ja keine Ahnung davon, dann schicke ich die sofort weg. Ich nehme das Rezept gar nicht an. Ich sage hier, da kenne ich mich nicht aus. Da werden wir beide nicht glücklich, weil ich als Therapeut schaffe da irgendwie im Nebel rum. Ich bin mir unsicher, ist das gut, ist das schlecht, man weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich vergeude aber nicht nur meine Zeit, sondern ich vergeude ja auch die Zeit von dem Patient.
Ja.
Und dafür verprasse ich noch das Geld der Krankenkassen mit meiner Unfähigkeit. So. Und dann kann es sein, nach 12 Behandlungen stellt sich raus, ich habe überhaupt nichts erreicht. Das hat gar nichts gebracht, weil ich einfach keine Ahnung habe. Und dann gibt es ja Sachen, wo man sagen kann, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber es gibt halt Sachen, die sind dann richtig schlimm, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind habe mit Zerebralparese, das mit einer Hirnschädigung auf die Welt kommt, da habe ich halt nicht unendlich Zeit. Da muss ich halt richtig behandeln. Und da muss ich aber auch wissen, was ich tue. Und da kann jetzt nicht einfach jeder kommen und sagen, haha, ja, da hatte ich mal vor 25 Jahren was in der Schule, jetzt probiere ich es halt mal aus. Also da ist ein halbes Jahr Therapiezeit in den Wind geschossen, ist da halt ein halbes Jahr Therapiezeit und die Zeit kriege ich ja auch nicht zurück. Und das kann dann richtige Folgen haben, also auch sehr negative Folgen. Und da bin ich der Meinung, dass man sich da eigentlich positionieren müsste und einfach dazu stehen, wo fängt meine Expertise an und vor allem, wo hört die auf? Dieses, dass ich meine eigenen Grenzen kenne, dass ich weiß, wo ich nichts mehr weiß, das ist eigentlich das, wo ich sage, da definiert sich ein Experte.
Ja, bin ich zu 100% bei dir. Und das Ganze gilt auch für das Training. Ja. Ich gehe jetzt auch nicht hin und sage, ja, ich kenne mich jetzt mit Grundlagen aus, auch sowas wie Ausdauer, was weiß ich, und ich betreue da jetzt in den Bereichen wie Hochleistungssportler. Ja. Dann habe ich nicht die Kompetenz, hätte ich keine Ahnung, was ich machen soll. Obwohl ich davon auch schon mal gehört habe. Ja. Sondern mein Bereich ist halt, ich weiß halt, wie ich Leute stärker bekomme. Und das ist ein sehr, sehr entscheidender Fakt einfach auch. Und ich finde, das ist Anfang so ein bisschen unangenehm, vielleicht mal sich einzugestehen, dass man gewisse Sachen nicht weiß, aber es spart einfach auch viel unnötigen Schwachsinn. Ja. Gut, dann gehen wir über und zwar ein paar so Mythen, die man halt immer wieder hört. Und ich finde, da bist du der perfekte Kandidat, um das Ganze mal so ein bisschen zu widerlegen, weil du einerseits eben, wie gesagt, selber alle Facetten vom Training eigentlich auch kennst, zumindest beim Krafttraining, und auch die dementsprechende Kompetenz als Physiotherapeut mitbringst. Fangen wir an mit dem Klassiker. Ich darf bei der Kniebeuge meine Knie nicht über die Zehen schieben.
Ja, Quatsch natürlich. Totaler Schwachsinn. Da hätten ganz viele Sportarten ein riesiges Problem. Da hätten sogar die meisten Fahrradfahrer ein Problem.
Ja, und ich habe dann auch mal überlegt, wenn das der Fall wäre, dann wäre es ja, dann dürfte ich ja theoretisch meine Knie weiter vorschieben, wenn jetzt meine Füße länger wären. Und da den Zusammenhang, da ja, finde ich ganz interessant.
Es gibt einen mega geilen Satz. Wir hatten einen Prof, der hat gesagt, da ging es ums Gehirn. Da gab es noch mal eine Zeit lang, gab es auch so diese Annahme, wir würden nur 10% unseres Gehirns nutzen. Ja. Und wir hätten noch so versteckte Kapazitäten, die man freischalten könnte, was natürlich auch totaler Quatsch ist. Und er hat gesagt, Leute, das, was wir nicht benutzen, das haben wir nicht. Das, was wir benutzen, gibt es nicht. Und beim Körper ist es genau das Gleiche. Bewegungen, die wir nicht können sollen, die können wir auch nicht.
Ja.
Zu sagen, dass wir jetzt die Wirbelsäule zum Beispiel nicht beugen und rotieren gleichzeitig, dass wir das nicht machen sollten, weil das anscheinend ungesund wäre, dann muss man sich die Frage stellen, warum bin ich dann in der Lage, es trotzdem zu tun?
Ja, das wäre der nächste Punkt gewesen. Diese Bewegung ist nicht funktionell, die darf ich nicht durchführen. Ja, ich habe das genauso schon gehört. Und ja, das ist eigentlich schon perfekt auf den Punkt gebracht. Warum kann ich es dann, wenn es für den Körper irgendwie schlecht ist? Und ich finde, man muss halt hier immer auch einen Kontext betrachten. Weil das ist auch so eine Sache, darüber haben wir noch nicht gesprochen. In welchem Kontext sehe ich das Ganze? Rotieren, beuge ich jetzt meine Wirbelsäule, wenn ich 200 Kilo auf dem Rücken habe oder wenn ich jetzt gerade dastehe? Ja. Und
da können wir gleich einhaken. Da habe ich nämlich gerade, es gibt ja in der Physiotherapie und auch im Training ganz häufig solche Strömungen, wo ich so das Gefühl habe, da schwingt so ein Pendel von der einen Extremseite auf die andere Extremseite. Und jetzt ist ja momentan in der Physio ist es ja so, dass dann die Leute von, man darf nur rückengerecht heben, was bedeutet, du musst mit senkrecht im Raum stehendem Rücken runter und dann was quasi komplett so axial Wirbelsäulen belastend was aufheben. Da ist mir jetzt davon weggegangen und jetzt gibt es Untersuchungen, die sagen, scheinbar ist die Art, wie wir etwas heben, total egal. Ja, bezogen auf unseren Alltag, aber doch nicht, ich gehe doch jetzt nicht hin und sage, ja, okay, dann kann ich jetzt jedes Mal, wenn ich ins Training gehe und Kreuzheben mache, hebe ich einfach mit rundem Rücken oder was. Dann wäre ja jede Technikanleitung komplett Quark.
Ja.
Also dann zum Beispiel jetzt herzugehen und zu jemand sagen, der von mir aus Powerlifting macht, ja, jetzt wie ich, zu dem zu sagen, es ist absolut scheißegal, ob du deinen Rücken rund hältst oder gerade oder wie auch immer, das ist wissenschaftlich gesehen, ist es scheinbar so, dass es keinen Unterschied macht. Das ist totaler Quatsch. Es gibt eine optimale Technik, sage ich jetzt mal, die es zu verfolgen gilt. Ob ich die jemals erreichen kann, steht auf einem anderen Blatt Papier. Dass es mir bei einem One-Rep-Max in einem Wettkampf das Fahrgestell verzieht und vielleicht ein Knie kollabiert oder der Rücken rund wird, das kann ja sein. Das ist ja auch nicht unmittelbar schädlich. Wenn ich aber 2 Jahre lang so trainiere, dann kann es eventuell sein, es wird zu einem Problem. Weil wir reden ja hier auch nicht, da würden dann Sachen verglichen, das ist halt häufig dieses Thema, da würden dann Leute angeguckt, die heben im Alltag irgendwie mal einen Sprudelkasten ins Auto. gehen einkaufen und dann hebe ich hier Altpapier und irgendwie eine Kiste Wasser in den Kofferraum vom Auto. Und dann wurde gesagt, ja, wenn wir uns das so im Großen und Ganzen angucken, dann spielt es scheinbar keine Rolle, wie die Leute das machen. Richtig, aber der Sprudel, die machen das ja auch nicht so, dass sie sagen, ich hebe jetzt 5x8 einen Sprudelkasten mit 150 Kilo und dann ist mein Ziel, dass der Sprudelkasten in einem halben Jahr 190 Kilo wiegt. Das ist ja nicht das Ziel. Also da muss man da ist das Pendel schon wieder so ein Stück zu weit geschwungen. Und dann interpretieren ja Leute in solche Ergebnisse auch immer irgendwas rein, was ihnen selber gerade so passt.
Ja, also eben das ist auch das, was ich dazu noch, was ich auch noch dazu sagen wollte. Es ist eben entscheidend, naja, wie oft mache ich das? Ja, wenn ich jetzt sage, naja, ich hebe ab und zu das mal auf. Es ist ein Unterschied, ob ich das so mache oder ob ich ihm jede Woche 12 Sätze irgendwie Kniebeugen mache. Mit 200 Kilo plus oder irgendwo in diesem Bereich, ja, mit Intensitäten im Bereich 80% oder noch mehr. Weil wenn ich mir das mal auf ein Jahr hochrechne, es ist halt schon nochmal eine ganz andere Sache. Ja, weil dann habe ich auf einmal, wenn ich die Woche 12 Sätze so trainiere, naja, dann habe ich in einem Jahr halt Hausnummer 600 Sätze. Ja.
Ja.
Das ist genauso, als wie wenn ich sagen würde, naja, wenn ich jetzt halt einmal eine Packung Zigaretten in meinem Leben rauche, da wird mir jetzt nichts passieren. Ja, aber wenn ich das jetzt jeden Tag mache, das ist wieder eine andere Sache. Und du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt auch angesprochen, dieses von einem Extrem ins andere. Ja, wenn mein Rücken jetzt nur einmal um ein Grad einrundet im Alltag, weil ich mich jetzt nach vorne beuge, um meine Schuhe zu binden, da springen gleich alle Lendenwirbel raus, ich hebe jetzt, ja, wieder Warm Chat, kann man mal in YouTube eingeben, wer Lust drauf hat. Jeden Tag, also ich finde es auch immer so faszinierend, wie man dann zu dieser Schlussfolgerung kommt. Auch weil, wenn es jetzt so eine neue Studie gibt und auch wegen Einzelstudien jetzt sagen, ja, das ist jetzt dieses neue Ding, das ist jetzt so. Ja, wenn jetzt irgendwo was rauskommt und eine Studie, die jetzt nahelegt zu irgendeinem Beispiel, die sagt jetzt vielleicht, okay, Ausdauertraining ist vielleicht doch nicht so entscheidend, wie man geglaubt hat, dass man da jetzt reininterpretiert, naja, Ausdauertraining ist Bullshit oder sogar gefährlich.
Ja. Das ist ja, genau, es ist ja immer ein Kontextfaktor.
Ja.
Und es ist ein Loading-Faktor und dann muss ich auch immer die Person angucken. Mhm. Ja. Das ist ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich mache seit 20 Jahren Powerlifting und die Strukturen von dieser Person, die 20 Jahre Powerlifting macht, die das langsam progressiv gesteigert hat, haben sich vielleicht so angepasst, dass diese Person eine individuelle Technik haben kann, wobei der Person vielleicht das ein bisschen anders aussieht. Ja? Das heißt aber nicht, dass das pauschal dann einfach jeder so machen kann. Das ist halt einfach nicht so.
Ja, und auch diese, das ist schon gesagt, es gibt so diese Grundlagen. Ja, also es gibt, wenn ich jetzt mir eine Kniebeuge anschaue, da gibt es halt einfach gewisse Parameter, die eingehalten werden im Idealfall. Ja, also richtig. Wenn ich jetzt irgendwie eine Kniebeuge mache und in jeder Rap runde ich unten ein, dass mein Rücken einen Halbkreis macht, dass mir die Hantel auf den Hinterkopf raufrollt. Nein, das wird nicht ideal sein. Ja? Heißt aber noch lange nicht, dass jeder jetzt, dass die optimale Kniebeuge für jeden ausschaut, als wäre dann chinesischer Gewichtheber am Start. Weil wenn jetzt mein Oberschenkel doppelt so lang ist, naja, dann wird es halt bei mir ein bisschen anders ausschauen. Aber trotzdem habe ich mitunter diese Prinzipien auch erfüllt,
dass Danke.
Ich eine saubere Kniebeuge habe. Und wenn mein Kreuzheben jetzt halt annähernd wenn jetzt mein Rücken annähernd horizontal dasteht, dann kann es trotzdem, dann muss es nicht zwangsläufig bedeuten, dass jemand, der deutlich aufrechter wegkippen kann, dass der eine bessere Technik hat, sondern der hat einfach eine andere, ja, der hat andere Beinlängenverhältnisse, anderen Torsolängen und eine andere Anatomie halt einfach auch. Und deswegen ist es auch, also ich sage das immer wieder dazu auch, dass man einfach auch das Ganze aus einem anderen, also man den Kontext betrachten soll, weil sonst heißt, ja, die Person hat gesagt, das ist gut oder das ist schlecht. Und das ist halt meistens eben nicht der Fall. Vor allem diese Extreme, die finde ich ganz gefährlich. Ja, und es sind halt immer auch solche Trends mit, ja, weil es ja vor ein paar Jahren hieß es dann ja, oder vor ein, zwei Jahren, Fleisch ist irgendwie das Gift und jetzt geht es Gefühle in die andere Richtung. Ich darf nur noch Fleisch essen und alles andere ist schlecht. Ja, also ich, es ist immer faszinierend, wenn man dann so die Strömungen hat, wie du, wie beim Pendel, dass es quasi um 180 Grad dreht, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit einfach auch. Wo die Zeitspanne einfach auch nicht ausreicht, um da wirklich auch fundiert die Arbeit zu legen, zumindest wenn man da jetzt nicht massiv viel Ressourcen reinlegt. Ja.
Du hast ja gerade eigentlich das wichtigste Wort eigentlich schon genannt und das ist Prinzipien. Ja. Wenn ich Prinzipien beachte und wie du richtig sagst, natürlich kann das sein, dass auf anthropometrischen und anatomischen Gegebenheiten meine Kniebeuge ganz anders aussieht wie die von 5, 6 anderen Leuten. Wenn die aber alle dem gleichen Prinzip folgen, dann sind die alle individuell richtig. Wenn die aber zum Beispiel dem Prinzip entgegenlaufen, dann sind sie alle individuell falsch.
Ja. Gut, passend zum Kreuzheben, etwas, was ich auch sehr, sehr, sehr oft höre, überstreck beim Kreuzheben nicht den Kopf, weil sonst bekommst du Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule.
Ja, nein, das wird nicht passieren. Also, ich würde es jetzt, man muss sagen, neurologisch oder neurophysiologisch und auf entwicklungswissenschaftlich gesehen, ist es so, dass wenn ich die Halswirbelsäule in eine Extremposition bringe, dann disloziere ich die Wirbelsäule. Das heißt, ich mache meine Kraftfähigkeit schlechter. Da kann jeder mal, kann das versuchen, legt mal einen Kopf, soweit ihr könnt, in den Nacken und dann versucht ihr mal noch, wie stark ihr eure Bauchmuskulatur ansteuern könnt. Aus dem Gesichtspunkt gesehen ist diese Aussage, ich würde jetzt den Kopf weder extrem aufs Kinn legen, noch extrem im Nacken, ja, ist so gesehen eigentlich richtig. Die Aussage, dass das Bandscheibenvorfälle verursacht, ist natürlich totaler Schwachsinn. Also die Aussage, warum die getätigt wurde, ist an sich falsch. Ich würde jetzt auch nicht hergehen und sagen, dass man das um jeden Preis verhindern muss, weil es gibt auch Top-Athleten, die machen genau das.
Ja.
Ich würde es persönlich nur nicht machen, weil ich damit halt einfach so diese Kraftkette, die ich da antigravitat, also die ich so antigravitatorisch bilde, die zerstöre ich in der Halswirbelsäule. Und dadurch kann es halt sein, dass ich eigentlich einen schlechteren Kraftoutput habe, wie wenn ich den hätte, wenn ich das nicht täte. Diese Kopfüberstreckungsgeschichte sehe ich persönlich in der Physiotherapie, nämlich eigentlich immer nur bei Tetraspastikern. Die haben zu wenig Spannung, die haben viel zu wenig Spannung im Rumpf und dann versuchen sie die Spannung über den Kopf irgendwie herzugenerieren. Und das ist genau das, was Powerlifter stellenweise beim Kreuzheben auch machen. Na, ich sage jetzt nicht, die sollen das nicht machen. In einem Wettkampf können sie das machen. Aber wenn die, es ist vielleicht ein Zeichen dafür, dass die im Rumpf zu schwach sind.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht ganz kurz an der Stelle, wodurch, also ich habe da, wie gesagt, überhaupt keine Expertise, wodurch entstehen in der Regel Bandscheibenvorfälle in der HWS? Hast du dazu Daten vielleicht?
Also im Prinzip ist es so, Bandscheibenvorfälle, egal wo die entstehen, ja, also vollkommen egal, ja. Bandscheibenvorfälle entstehen durch Entzündungen im Faserring. Das heißt, so ist der Stand, wissenschaftliche Stand heute ist so, diese wissenschaftlichen Studien hat man 1986 erhoben. Und trotzdem wird heute in den Schulen noch stellenweise gelehrt, dass bei Bandscheibenvorfall der Nukleus austritt, was kompletter Quatsch ist. Es ist so, die Bandscheibe ist folgendermaßen aufgebaut. Man hat in der Mitte, hat man in jungen Jahren noch einen gallertartigen Kern. Dieser Kern wird, je älter ich werde, so auch schon vielleicht ab 21, ist dieser Kern, hat nichts mehr mit irgendeiner Flüssigkeit oder so zu tun. Ja. Dieser Kern besteht aus Kollagengewebe oder Kollagen Typ 2. Das ist eine Bindegewebeart, die hydrophil ist, das heißt, die bindet Wasser und die nimmt quasi axiale Druckkräfte auf. Deswegen ist die auch in der Mitte der Bandscheibe. Und jetzt gehe ich von der Mitte der Bandscheibe weg und je weiter ich nach außen gehe, desto größer wird ja das wirkende Drehmoment auf die äußeren Teile dieser Bandscheibe. Ja, in der Mitte habe ich einen axialen Druck und wenn ich jetzt nach außen gehe und ich stelle mir jetzt vor, ich drehe einen Kopf, dann habe ich in der Mitte, je weiter ich nach innen gehe, ein sehr kleines Drehmoment und je weiter ich nach außen gehe, ein sehr großes Drehmoment. Das heißt, im äußeren Bereich müssen die Fasern ein anderes Kollagen sein, weil sie ja anderen Belastungen ausgesetzt sind. Das heißt, innen habe ich Kollagen Typ 2, je weiter ich rausgehe, habe ich Kollagen Typ 1. Kollagen Typ 1 besteht aus, oder Kollagen Typ 1 nimmt hauptsächlich Zugkräfte auf. Im Fall der Bandscheibe dreidimensional. Das heißt, ich kann meinen Kopf seitlich kippen, ich kann meinen Kopf drehen, ich kann nicken und den Kopf nach hinten legen. Und die Kollagenfaserstruktur im äußeren Bereich nimmt so gesehen dann dreidimensionale Zugkräfte auf. Jetzt kann Folgendes passieren. Durch sehr einseitige Belastung kann zum Beispiel in diesem Faserring irgendwo eine Entzündung entstehen. Diese Entzündung ist raumfordernd. Das heißt, die Entzündung braucht immer mehr Platz. Irgendwann kann es sein, dass außen dieser Faserring sich nach außen wölbt. Dann spricht man von einer Bandscheibenprotusion, also von einer Vorwölbung. Jetzt kann diese Entzündung so weit oder so raumfordernd werden, dass irgendwann dieser äußere Faserring reißt. Dann spricht man von einem Bandscheibenvorfall oder von einem Prolaps. Das hat man früher immer gesagt, da würde der Kern austreten. Also es würde scheinbar, früher hat man immer gesagt, da kommt der Bandscheibenkern, tritt aus, was nicht der Fall ist. Man hat dieses Gewebe untersucht, es ist nicht dieser Kern. So, jetzt hat man aber Folgendes gemacht, OP-technisch ist man dann hingegangen und hat dann gesagt, ja, wenn das der Kern ist, der da austritt, dann machen wir eine Nukleotomie. Das heißt, wir räumen den Kern der Bandscheibe aus. Jetzt hat aber die Bandscheibe ihre Fähigkeit zur Druckkraftaufnahme verloren. Das heißt, ich habe in der Bandscheibe eine Höhenminderung, weil die Struktur, die jetzt quasi die Höhe der Bandscheibe definiert, aufgrund dessen, dass sie Wasser in sich bindet, fehlt. Die hat man ja bei der OP weggenommen. Und surprise, surprise. Ein Jahr später war das Segment drüber oder drunter dann auch. Oder ein paar Jahre später war dann das Segment oben drüber oder drunter auch kaputt. Weil sich jetzt das Mehr an Belastung natürlich auf die umliegenden Segmente verlagert hat. Und dann haben die Leute da auch Probleme bekommen. Sehr häufig. Deswegen macht man heute vielerorts überhaupt keine Nukleotomien mehr. Sie werden immer noch gemacht, aber nur noch sehr selten. Die Aussage, dass Bandscheibenvorfälle oder Bandscheibenvorwölbungen was Pathologisches sind, ist eigentlich an sich gesehen nicht richtig. Eigentlich ist es etwas Physiologisches. Das wäre so, wie wenn wir sagen würden, ich kriege Falten im Gesicht, wenn ich älter werde, und das ist pathologisch. da sagt ja auch niemand, das ist pathologisch. Also, dass ich mit 85 nicht mehr die Haut von 17 habe, das ist ja, glaube ich, jedem klar. Das ist eine physiologische Veränderung. Die Sachen sind halt nicht für die Ewigkeit. Irgendwann werden zelluläre Prozesse langsamer und irgendwann übersteigt der Abbau den Aufbau. Und dann gehen Strukturen auf Dauer irgendwann kaputt. Das ist so. Wir leben nicht ewig. Wenn ich heute hergehen würde und ich würde sagen, ich nehme jetzt 1075-Jährige, die alle überhaupt keine Beschwerden irgendwie mit der Wirbelsäule haben und ich schiebe die alle in einen MRT rein und mache ein Bild, eine Bildgebung von der Wirbelsäule, da würde ich bei 99% würde ich irgendwelche, in Anführungszeichen, degenerativen Veränderungen an der Wirbelsäule sehen. Wenn das aber 99% der Bevölkerung in bestimmten Altersklassen betrifft, dann muss ich mir ja die Frage stellen, kann man die dann überhaupt pathologisch bezeichnen, wenn diese Personen überhaupt gar keine Symptome haben? Und dann ist meine Meinung eigentlich nein. Das wäre so, wie wenn ich sagen würde, Haarausfall und Falten kriegen ist eine Pathologie und muss irgendwie behandelt werden.
Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt und das ist, danke auf jeden Fall, dass du das Thema auch mal so erklärst, weil wir mal das zum Beispiel auch, ich persönlich war zum Beispiel auch noch eher auf dem alten Stand, dass dann wieder Kernaustrieb. Und ich finde das auch immer sehr, sehr interessant, weil vor allem in diesem Bereich Schmerzen, ja, ist es jetzt wirklich, weil da was kaputt ist, unter Anführungszeichen, oder sind es einfach, jetzt bei der Bandscheibe, sind es einfach Veränderungen, die halt über die Zeit auch passieren. Vielleicht ganz kurz, welche Rolle spielen Muskelverspannungen dazu?
Also Verspannungen im Sinne von einfach eine hohe Spannung auf der Muskulatur.
Ja.
Ja, keine.
Ja.
Überhaupt keine.
Ich erwähne es kurz, weil das in einem populären Video auch mal so angesprochen wird.
Also ich kann mir schon denken, in welche Richtung das geht und auch was da behauptet wird. Aber da kann ich ja vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Man stelle sich Folgendes vor. Wenn du oder ich irgendwann heute im Laufe des Tages noch eine Treppe runterlaufen, dann wirkt in diesem Vorgang des Treppeablaufens circa das 3,5-fache unseres Körpergewichts in dem Bein, das uns quasi nach unten bremst. Ja? Wenn ich morgen auf eine Tartanbahn gehe und ich mache Weitsprung in so eine Sandgrube, dann habe ich am Absprungbrett das 15- bis 18-fache meines Körpergewichts, ja, je nach Literatur. Beim Dreisprung kann das bis zum 20 oder beim Hochsprung kann das bis zum 20-fachen des Körpergewichts auf ein Bein sein, was da wirkt bei Top-Athleten. Ja? Es ist doch total schizophren zu glauben, dass eine Struktur, die das 20-fache meines Körpergewichts in der Spitzenbelastung für eine ganz kurze Zeit aushält, ja, durch einen Muskelzug zerstört wird, der einfach nur eine Muskelverspannung darstellt, obwohl der Muskel eigentlich in Ruhe trotzdem relativ wenig Spannung aufweist.
Ja.
Wo ich mir sowas gefallen lasse, aber da sind wir dann wieder in der Neurologie, wenn Leute Spastiken haben und wenn Leute zum Beispiel irgendwie im Entwicklungsprozess Spastiken haben und die Spastiken sind 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr über vorhanden, dann kann das tatsächlich sein, dass Strukturen natürlich kaputt gehen. Aber jemand, der morgens aufsteht, sich anzieht, zur Arbeit geht, der kriegt doch kein Problem am Knie, weil er einen Hypertonus im Oberschenkel hat, weil da zu viel Zug drauf ist. Das ist doch Quatsch. Und das ist übrigens mit allen Sachen, die so abgeleitet werden. So. Das ist nämlich genau das Gleiche mit dem ISG, das ist mit den Knien, das ist mit der Halswirbelsäule. Wenn ich mir überlege, was da auch an Therapiekonzept gefahren wird, wenn Leute sagen, das ISG sei nicht mobil genug oder das ISG sei zu mobil, also das eine und das andere ist totaler Quatsch. Das ISG bewegt sich so gut wie überhaupt nicht. Und jetzt muss man sich Folgendes vorstellen. Jetzt nehmen wir wieder das Beispiel von dem Weitspringer. Jetzt mache ich Weitsprung und das mache ich 5, 6, 7, 10 Mal im Training. Und mit meinem Becken und mit meiner Hüfte und mit meinem Knie passiert gar nichts. Ja? Das 18-fache von meinem Körpergewicht lastet da drauf, in der Spitzenkraft. Und dann gehe ich zum Physio und dann sagt er, dein ISG ist blockiert, das muss ich jetzt deblockieren von Hand. Das ist doch Quatsch. Das ist ungefähr so, wie wenn ich irgendwie mit 8 Bar Ladedruck meine Radmuttern zuknall und dann kommt einer und sagt, ich drehe die von Hand auf.
Ja.
Das ist doch, es ist so, das wieder, da muss ich gar kein, da muss ich überhaupt keine Expertise haben. Es ist logisch gesehen einfach schlicht und ergreifend nicht möglich. Zu dem Beispiel, dass da zu viel Zug drauf ist. Es gibt eine Untersuchung, da wollten wir wissen, wie viel Anpressdruck lastet zum Beispiel auf einem Kniegelenk. Das war gerade diese Untersuchung. Das heißt, bei welchen Belastungen habe ich welche Anpresskräfte im Kniegelenk? Und jetzt hat man Folgendes gemacht. Da haben Personen ein künstliches Kniegelenk bekommen. Also die hätten sowieso eins bekommen. Und jetzt hat man denen Druckmesssensoren in dieses künstliche Kniegelenk eingebaut. Dann haben die ganz normal ihre Reha gemacht. Und ich glaube, nach einem Jahr hat man dann gesagt, okay, wir machen mit euch jetzt Untersuchungen. Das heißt, ihr lauft mal Treppe hoch, Treppe runter, eine schiefe Ebene hoch, eine schiefe Ebene runter und so weiter. Und man hat dann geguckt, und hat die Leute unter anderem zum Beispiel auch auf den Rücken gelegt. Das heißt, die Leute lagen auf dem Rücken und der Anpressdruck im Knie war in Rückenlage, also die standen nicht drauf, in einem Knie ungefähr das Körpergewicht. Das macht ja der Muskelzug, muss das machen, sonst wäre dieses Gelenk ja hochgradig instabil.
Ja.
Dann wird uns das jeden Tag um die Ohren fliegen. Ich könnte mit dem Bein keine 5 Meter weit laufen. Und jetzt kommt ja der nächste Witz an der Geschichte. Jetzt wird es von ganz vielen immer so behandelt, als wäre das ein Problem der Muskulatur. Der Muskel ist doch nicht verspannt aus sich selbst heraus. Das Nervensystem fährt die Spannung in diesem Muskel nach oben. Und dass das Nervensystem diese Spannung in dem Muskel hochfährt, macht das Nervensystem ja auch nicht ohne Grund. Es gibt ja einen Grund dafür, dass das Nervensystem die Spannung im Muskel steigert. Und in aller Regel, wenn sich Leute nicht verletzen, dann liegt es daran, dass die Leute zu schwach sind, weil dann das Nervensystem dann wird dieses muskuläre System durch die Alltagsbelastung überbelastet und das Einzige, was das Nervensystem machen kann, ist, die Feuerfrequenz in diesen Muskel zu erhöhen, wodurch der Tonus steigt. Jetzt zu sagen, ich fahre einfach nur die Spannung in diesem Muskel durch passive Aktivitäten wie Dehnen, Massage, sonstiges einfach nur runter, ist doch totaler Quatsch. Weil dann sage ich, dann habe ich meine Belastung im Alltag immer noch, aber meine Ausgangssituation ist genau die gleiche, da bin ich immer noch zu schwach. Und dann sagt mein Nervensystem, wie vorher auch, da fahre ich den Tonus in den Muskel wieder nach oben. Das ist ungefähr so, wie wenn bei mir im Hof irgendwelche Nägel liegen und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto rausfahre, fahre ich mir beim Auto einen Platten. Und anstatt, dass ich die Nägel wegräume, wechsle ich jeden Tag die Reifen und einen Tag später fahre ich wieder durch.
Ja, also das, du hast eigentlich schon mehrere Sachen auseinandergenommen, die auch bei mir schon oder bei mir noch auf der Liste standen. Danke dafür auf jeden Fall. Und ja, also das ist bei der Trainerausbildung, bei Intelligent Strength, da schaut man sich auch am anatomischen Institut auch mal an, wie so ein Skelett ausschaut. Ja, und wenn man sich mal so ein ESG-Gelenk anschaut, das ist jetzt nicht so eine fragile Struktur, würde ich mal sagen. Ja, und ich meine, wenn sich das so einfach blockieren und verschieben lassen würde, das ist eh gesagt, das ist Beispiel mit dem Kniegelenk genommen, aber auch beim ESG-Gelenk, naja, ich könnte nicht mal aufrecht stehen.
Ja. Richtig.
Erst recht, wenn ich mal von der Mauer runterspringe und diesen Meter hoch oder sowas und da lastet mal das zehnfache Körpergewicht drauf, wenn die 800 Kilo nicht ausreichen, dann werden die 50 Kilo oder was auch immer ein Physio da vielleicht aufbringen kann, auch nicht ausreichen.
Ganz genau.
Um das irgendwie zu verschieben. Genau. Zu dem Thema vielleicht noch, das ist auch so der Klassiker. Wenn du Rückenschmerzen hast, mach kein Krafttraining, sondern du musst deine Triggerpunkte behandeln und Foam Rolling machen.
Ja, das ist ja im Prinzip genau, das geht in die gleiche Richtung, ja, was wir gerade hatten. Genau. Jetzt hat jemand Rückenschmerzen aufgrund dessen, dass er vielleicht einen sehr hohen Tonus im Rücken hat. Ja, wobei man natürlich weiß, dass Rückenschmerzen, wenn die unspezifisch sind, dann sind die immer irgendwie biopsychosozial. Das ist ja alles multifaktoriell. Aber um das vielleicht auf den Punkt zu bringen, ich kann durch rein passive Behandlungen wie Foam Rolling, Triggerpunkttherapie mit irgendwelchen Trigger-Tools, mit irgendwelchen Massagepistolen oder mit irgendwelchen Tapes, alles, was ich passiv anwende, alles, was ich passiv anwende, kann keine physiologische Veränderung in meinem Körper nach sich ziehen. Und wenn jemand Rückenschmerzen hat und er sagt, ich habe mich nicht verletzt, sprich, der sagt, es ist mir nichts passiert, ich hatte keinen Unfall, ich habe nichts gehoben und plötzlich ist es mir reingefahren, sondern da ist eine Person, die sagt, ich hatte keine Ahnung, das hat so langsam angefangen, jetzt habe ich Rückenschmerzen. Wenn das der Fall ist, dann ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass die Ursache des Problems irgendwo im Nervensystem liegt. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass man das trainieren muss. Aber was auf keinen Fall funktioniert, ist, es nur passiv zu behandeln. Egal mit welcher Art, weil das wird an der Ausgangssituation überhaupt nichts verändern. Es gibt ja einen Grund dafür, dass diese Person diesen Rückenschmerz hat. Und einfach nur das Symptom wegzudrücken, funktioniert nie. Das kann aber auch sein, die Person hat zu viel Stress bei der Arbeit, die Person lässt sich vielleicht gerade scheiden, die Person schläft nur 4 Stunden pro Nacht, die Person hat irgendwie einen total beschissenen Lifestyle, etc., etc., etc. Aber das Schlechteste, was ich machen kann, ist zu sagen, wir drücken jetzt mal drauf rum und das ist alles, was wir machen müssen. Weil das stimmt ja nicht.
Ja, das auch hier, ich meine, bei Faszien, wenn man sich mal eine Faszie anschaut, ja, nur weil ich da jetzt ein bisschen rumzupfe, ein bisschen rumdrücke oder vielleicht über so ein Ding drüber rolle, da passiert ja mit der Faszie nichts. Ja, das ist das, was du gesagt hast. Also ich habe ja keine physiologischen, also wirklich strukturellen Veränderungen am Körper, weil ich mich da jetzt mal ein bisschen drüber biege. Weil diese Faszien, die müssen halt auch ganz andere Kräfte aushalten. Also wie das, was ich da irgendwie aufbringen könnte, wenn ich da jetzt mit einem Ball irgendwie reindrücke oder sowas. Und deswegen, also ich finde, das ist perfekt auf den Punkt gebracht.
Es ist so, man kann, also natürlich ist das jetzt für Laien vielleicht nicht so leicht nachzuvollziehen. Aber nur ganz kurz, das kann man sich super einfach, das kann man sich eigentlich vom Prinzip her geil vorstellen. Im menschlichen Körper, wir haben glaube ich, 21 verschiedene Kollagentypen. Ja, die das Bindegewebe und Muskulatur und Aponeurosen, Kapselbänder, alles Mögliche darstellen, woraus diese Gewebe aufgebaut sind. Und der absolut größte Teil, ich glaube 80-85% unseres Gesamtkollagens besteht aus Kollagentyp 1. Und Kollagentyp 1 nimmt Zugkräfte auf. Wenn ich jetzt an einer Struktur wie einem Muskel oder einer Kapsel oder einer Sehne ein Problem habe und diese, ich weiß von diesen Strukturen, dass sie Zugkräften ausgesetzt sind, dann wird diese Struktur auch nur eine Veränderung zeigen, wenn ich sie Zugkräften aussetze, weil diese Struktur mit Druckkräften nichts anfangen kann. Die Struktur kann auf Druckkräfte nicht reagieren. Das heißt, wenn ich diese Struktur anders haben will oder verändern will, dann muss ich da Zugkräfte draufbringen. Das bedeutet aber, darüber zu rollen oder darauf rumzudrücken, macht für diese Struktur, das ist kein physiologischer Reiz.
Ja.
Das verändert nur meine Wahrnehmung. Das ist ein Unterschied. Das ist Neuromodulation. Dann sagen die Leute, ja, fühlt sich besser an. Aber es hat sich faktisch nicht die Struktur verändert, sondern nur die Art und Weise, wie ich diese Struktur wahrnehme.
Ja, und ich finde auch diese, das ist ein, ich finde es auch entscheidend, diese Wahrnehmung, weil gut, ich merke das halt auch ab und zu, ja, wenn da ein bisschen was zwickt oder sowas, ein bisschen reinfahren mit dem Ball vor der Kniebeuge oder sowas, dann komme ich leichter in die Tiefe. Aber das ist halt eben nicht, weil jetzt irgendwie was auf einmal viel beweglicher geworden ist im Körper, weil ich da jetzt 3 Minuten reindrücke vor meiner Beuge. Ja, sondern das ist eben dieser neurologische Effekt, den du dann auch
genau
angesprochen hast. Ja, ich finde, dass das alles sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und das ist auch, es wird sehr, sehr vielen helfen, da auch so ein bisschen Klarheit reinzubekommen. Und danke dir auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Wenn man dich erreichen möchte, wo kann man dich am besten erreichen?
Also, am leichtesten kann man mich erreichen über Instagram, Stefan the Physio, geschrieben Stefan_the_Physio. Dann über die Sport Science School als ein Wort auch bei Instagram oder über die Homepage der Sport Science School, sportscienceschool.de. Genau. Und natürlich jetzt für Leute, die jetzt sagen, ha, ich setze mich ins Auto und will vorbeikommen, Praxis Best Physis in Albstadt in Deutschland.
Perfekt. Werden wir alles in der Beschreibung verlinken. Danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und auch dir als Zuhörer danke dafür, dass du diesen Podcast unterstützt. Wenn du jemanden kennst, der davon profitieren könnte, dann würde es mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast auf Social Media teilst und abonniere auch gerne, wenn du bei den nächsten Folgen auch dabei sein möchtest. Damit verabschieden wir uns für heute und ja, ciao.
Ciao, ciao.